Predigt von mir im Dezember erinnert, die dann in der Frage mündete, was eigentlich ein Christ ist. Und diese Frage, die mündete dann in ein Gebet, das man mit nach Hause nehmen konnte. Vielleicht sollte man es sich noch einmal vornehmen. Heute soll es nun um das Christsein für Fortgeschrittene gehen. Die Renate hat das schon angedeutet, so wie in den Volkshochschulen. Da gibt es die Kurse für Anfänger und dann die für die Fortgeschrittenen. Warum dann aber Christsein für Fortschreitende? Der Religionsphilosoph Søren Kierkegaard, das hörten wir auch schon im Dezember, der sprach von der Einübung im Christentum. Es geht also weiter. Es geht ums Wachsen im Christsein, ums Wachsen im Glauben. In dem Galaterbrief ist die Rede davon, dass dieser Glauben mit der Kindheit beginnt. Da heißt es, wir sind einerseits Kinder im Glauben und andererseits ist die Rede dann von den Vätern im Glauben. Es wird also unterschieden zwischen Unmündigen einerseits und Erwachsenen andererseits. Das Ziel dabei ist natürlich nicht die ewige Jugend, sondern die vollkommene Mannesreife, bis Christus in uns Gestalt gewinnt, so heißt es da in Galater 4. Der Bibelübersetzer und Pfarrer Hans Bruns, der sagt das so: Die Lebensgemeinschaft mit Jesus ist kein fertiger Zustand, sondern ein Lebensprozess. Jünger sind und Jünger werden. Jünger sind und Jünger werden. Es geht also ums Wachsen. Paulus gibt seinen Gemeinden die Zusage, ihr habt doch den alten Menschen samt seinem ganzen Tun ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Kolosserbrief. Das bedeutet, ihr seid nicht mehr auf eure eigene Kraft angewiesen. Als Jesus euer Leben übernahm, habt ihr das alte Leben abgelegt. Das soll nun verwirklicht werden, wenn es auch langsam geht. Der neue Mensch will in uns wachsen und Raum gewinnen. Und das geht schrittweise und will eingeübt sein. Aber Gewöhnung schafft geübte Sinne, so dass diese lernen, das Gute vom Schädlichen unterscheiden zu können. Hebräer 5. Die Umgewöhnung geschieht also langsam, wie das Wachsen eines jungen Menschen langsam geht. Darum ist im Neuen Testament von den Jünglingen und den Vätern die Rede. Im Dezember hörten wir etwas davon, was es heißt, mein Leben Jesus ausgeliefert zu haben. Es ihm hingegeben zu haben. Im Rahmen eines Seminars in unmittelbarer Nähe der Schweiz sollte es darum gehen, Gehörtes aus der Theorie in die Praxis zu übertragen. Und dazu gingen die Teilnehmer zu zweit, eine Frau und ein Mann, in den Ort, um mit den Leuten auf den Straßen und Plätzen über den Glauben zu reden. Als meine junge Begleiterin ein solches Gespräch mit einem Passanten mit der Frage eröffnete, haben Sie Ihr Leben schon Jesus übergeben? Lautete da schon mal die Antwort, nein, ich möchte schon noch etwas leben. Das lag sicher nicht nur am Sprachverständnis. Wir sehen, es bedarf da schon noch etwas eingehender Betrachtung, was die Hingabe meines Lebens an Jesus praktisch betrifft. Je länger wir unter seiner Leitung leben, desto mehr lernen wir, was das heißt. Wir merken, dass Jesus nicht an unserem Frommsein interessiert ist. Er will uns ganz haben. Und darum geht es. Das heißt, dass wir unseren bisherigen eingefahrenen Lebensbereich nicht noch einen weiteren frommen Lebensbereich hinzusetzen, der dann Jesus zur Verfügung gestellt wird. Dafür nehmen wir die Formen auf uns, die in der Christenheit dafür entwickelt wurden: Gottesdienstbesuch, Gebet, Bibellesen, Gemeinde- und Hauskreiszugehörigkeit. Man kann all das nach äußerlichen Ordnungen aufnehmen, bejahen, sich einfügen, aber doch ein autonomer, ein selbstbestimmter Mensch bleiben. Es ist nicht einfach für uns, wenn uns klar wird, dass Jesus keinesfalls Herr unserer Religion sein will, sondern Herr des ganzen Lebens mit all seinen Beziehungen und Aufgaben. Er will es ganz in Besitz nehmen, und die Übergabe der Schlüssel allein genügt nicht. Er wird einen Raum meines Lebenshauses nach dem anderen öffnen und einziehen, sogar in die Nebenräume, Speicher, Keller und schließlich auch in die geheimen Kammern. Aber nicht als Gewaltherrscher, der bei uns einbricht. Er erinnert daran, dass dieses und jenes Gebet ihm noch verschlossen ist und wartet dann, bis wir es ihm öffnen. Darum können wir ganz ruhig sein, wenn wir uns fragen, ob unsere Hingabe an ihn wohl vollkommen ist. Er übernimmt nur, was wir ihm übergeben. Aber was wir ihm ausliefern, das gibt er uns gereinigt und geheiligt zurück, damit wir es nun als seine Haushalter verwalten und einsetzen. Und Jesus nimmt uns auch manches aus der Hand, wenn es schädlich für uns ist. Und dadurch entsteht Freiheit. Was bedeutet es nun, mein Leben auszuliefern, Jesus ausgeliefert zu haben? Dazu möchte ich 7 spannende Eigenschaften oder Räume eben näher betrachten. Zunächst mein Wille. Soll der Mensch nun ohne eigenen Willen leben? Ihn quasi zerbrechen? Ein Mensch mit gebrochenem Willen ist ein Krüppel. Mit dem ist nicht mehr viel anzufangen. Das wäre ein schreckliches Missverständnis. Wenn ich mein Leben an Jesus ausliefere, dann ist das zunächst ein Vorgang der Einordnung. Ich erkenne an, dass sein Wille dem meinen übergeordnet ist und ziehe daraus einige Konsequenzen, nämlich in Richtung Gehorsam. Weil der Wille Jesu in jedem Fall das Bessere und Richtigere ist, kann ich nun lernen, meinen Willen in den Willen Jesu einzuordnen. Ich frage, was würde Jesus tun? Das setzt voraus, dass ich seinen Willen kenne, aus der Beschäftigung mit seinem Wort, durch persönliche Erfahrungen mit Jesus und solchen anderer Menschen, durch die Predigt und so weiter. Das erfordert täglich Stille und Zeit, um hören zu können, was Jesus tun würde. Dann mein Verstand. Müssen Christen, die ihren Verstand an ihren neuen Herrn ausgeliefert haben, jetzt ohne nachzudenken leben, wie man sagt, ihren Verstand an der Garderobe abgeben? während er in seinem Beruf hellwach sein und denken muss und entscheiden muss. Mit dem an Jesus ausgelieferten Verstand geht es wie mit dem Willen. Ich habe als Christ gelernt, präzis und klar und vor allen Dingen verantwortungsbewusst zu denken. Das Gefühl, an Jesus auszuliefern, was heißt das? Wir stellen fest, dass in unserer hochtechnisierten Welt das Gefühl keinen rechten Platz mehr hat. Wir sind kopflastig geworden und das Herz verkümmert. Damit ist das Leben reduziert. Zum ganzen Menschen gehört aber neben aller Sachlichkeit auch die Weite und der Reichtum des Gefühlslebens. Wir lernen, die Schönheiten dieser Welt zu sehen und uns dankbar daran zu freuen. Unsere Welt wird reicher, wenn Jesus das Gefühl gereinigt und vom Negativen befreit hat. Als ein Zeichen der letzten Zeit spricht die Bibel davon, dass die Liebe erkalten wird. Christen haben das Potenzial, dem entgegenzuwirken. Sie sind von Jesus Geliebte und haben seine Vergebung und seine Barmherzigkeit erfahren. Alle menschlichen Beziehungen unterstellen wir der Leitung Jesu. Die Ehe und die Familie, unsere Freunde und Arbeitskollegen, Kolleginnen, die Nachbarn und Bekannten, das eigene Volk und die anderen Völker, auch die Moslems. Gott gibt sie uns als Aufgabe. Für den Ehepartner und die eigenen Kinder verantwortlich zu sein, leuchtet ein. Aber Mitverantwortung zu tragen für das Wohl von Juden, Syrern, Türken, Afghanen, Afrikanern unter uns, das kann nicht mit leichter Hand abgetan werden. Da muss das Bibelwort von den Fremdlingen erhalten, um unsere Beziehung zu überdenken. Was würde Jesus tun? Natürlich wäre auch der Beruf, Jesus hinzugeben. Wer es nicht tut, der halbiert logischerweise sein Leben. Wer aber ernsthaft damit begonnen hat, Jesus im Beruf als den Herrn zu erkennen, der kann Jesus fragen, wenn er nicht mehr weiter weiß. Jesus versteht mehr von der Sache als ich. Jesus kann Versagensängste wegnehmen, die vernünftige Entscheidungen unmöglich machen. Er kann Ruhe und Geborgenheit schenken und gute, richtige Erkenntnisse herbeiführen, eben auch in Sachfragen. Und Jesus kann davor bewahren, mit einem Burnout dem Leistungsdruck zu erliegen. Wer bis zum 60. oder 65. Lebensjahr nur an berufliche Leistung gedacht hat, der kann im Ruhestand nicht mehr nur schwer umschalten. Nicht mehr oder auch nur schwer umschalten. Die Zeit, da ist es gut, wenn Jesus auch der Herr des Terminkalenders ist. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das singen wir mit und tun dann das, was wir selber für richtig halten. Im gleichen Psalm 31 steht auch: Erschöpft durch mein Verschulden ist meine Kraft. Das haben wir nicht mitgebetet. Es wäre ja auszuprobieren, was Jesus mit unserem Terminkalender macht, wenn wir ihm wirklich freie Hand geben. Was wir ihm ausliefern, das kann er auch bestimmen. Die Gemeinschaft der Christen, das mag die letzte und manchmal schwierigste Aufgabe im Prozess der Hingabe an Jesus sein. Wenn jemand nur aus seiner Einsamkeit heraus in einen Kreis von Helfern und Betreuern will, dann wird er in Schwierigkeiten kommen und eine Krise ist unvermeidlich. Er wird an die Gemeinschaft immer nur Forderungen stellen, nach Hilfe, Liebe, Mitleid und Verständnis. Wenn er diese nicht in ausreichendem Maße findet, wird er auf der Suche nach der idealen Gemeinde über kurz oder lang in eine andere wechseln. Diese ist dann aber nur so lange die Ideale, bis er ihr Glied geworden ist. Ein Beispiel. Da sagt einer zu dem bekannten Evangelisten Spurgeon, dass er sich nicht entschließen konnte, einer der bestehenden Gemeinden beizutreten. Sie stünden alle zu sehr hinter seinem Ideal der Vollkommenheit zurück. Darauf erwiderte Spurgeon: Das ist wahr, eine vollkommene Gemeinde gibt es nicht. Und wenn Sie warten wollen, bis Sie eine solche gefunden haben, können Sie warten bis zu Ihrem Eintritt in den Himmel. Im Übrigen, lieber Freund, wenn Sie jemals eine vollkommene Gemeinde finden, müsste diese sich weigern, Sie aufzunehmen. Denn sobald Sie aufgenommen wären, hätte jene Gemeinde aufgehört, vollkommen zu sein. Ihr Suchen ist wirklich vollständig zwecklos. Ich will sagen, wer nicht oder noch nicht fähig ist, sich von Jesus als Glied seiner Gemeinde einverleiben zu lassen, der wird nicht vorwärts kommen, nicht wachsen können. Erst wenn ich mir von Jesus meinen Platz zeigen und mich dort einsetzen lasse, kann sich das neue Leben dort entfalten. Dazu noch etwas aus dem Gemeindeleben. Der Pastor hatte zur Eröffnung des neuen Gemeindehauses zu sprechen. Er steigerte sich in seiner Ansprache und rief zum Schluss mit erhobener Stimme: In diesem Hause soll gebetet werden. Es soll ein Gebethaus sein. In diesem Hause soll gesungen werden. Es soll ein Singhaus sein. Und so weiter. Dann setzte er zum Schlusssatz an: In diesem Haus soll Freude herrschen. Es soll ein, na ja, liebe Gemeinde, hier soll viel Freude herrschen. Zum Schluss: Alles, was wir festhalten und machen wollen, verbraucht unsere Kraft und erzeugt Angst und Beklemmung. Wenn wir aber Jesus bewusst und ehrlich unser Leben ausliefern, das wird von ihm gereinigt und geklärt und uns als treuen Haushalter zur Verwaltung gegeben. Also, Hingabe an Jesus, das ist kein belastendes, kein verzichtendes, sondern ein Prozess, aus dem immer mehr Freiheit entsteht. Scheint so zu sein, dass wir in absehbarer Zeit ein Weltproblem besonderer Art vor uns haben. Dann wird deutlich werden, dass Menschen entweder vom Heiligen Geist erfüllt sind und unter seiner Leitung stehen, oder dass sie regiert werden von den Kräften und Mächten der Tiefe. Die große Frage unserer Zeit geht also nicht um die Wahl einer richtigen Gemeinde, sondern es wird nur noch um die Herrschaft des Heiligen Geistes einerseits gehen und um das Regieren der anderen Mächte andererseits. Es geht darum, sich bei allem, was ich denke und tue, die Frage zu stellen: Was würde Jesus dazu sagen? Es ist eine einfache Frage, aber sie löst große Wirkungen aus. Mit ihrer Hilfe gelingt das Christentum für Fortschreitende, wofür Søren Kierkegaard den Begriff Einübung im Christentum geprägt hat. Und der Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.